Vers 7. Der Erkennende betrachtet alle Wesen wie als sein eigenes Selbst. Wie soll er noch getäuscht werden oder Sorgen haben, wer diese Einheit in allen Lebenslagen immer wahrnimmt? Erläuterung: Es ist tief in unserem Kulturgut verankert, dass der fremde Gast, Hospes, als Feind, Hostis, betrachtet wird. In der Aufgehobenheit in Gottes Führung darf man sich nun freudvoll die Überraschung annehmen, da man nun in einer Welt lebt, in welcher es ihr Grund wirklich gut mit einem meint. In der vedischen Kultur wird der unerwartete Gast wie Gott empfangen. Atithi Yad Bhagavan. Die selbstverwirklichte Seele sieht nun nicht mehr das Verpackungsmaterial, die endlose Vielfalt der Hüllen. Seine Aufmerksamkeit nimmt die darin enthaltenen unberührten Seelen wahr. Bhagavad Gita 5.18 und enthebt sich den Wertungen und Unterscheidungen, die man zuvor auf der Grundlage der Hüllen traf. Das schenkt Zugang zu einem tiefen Bewusstseinszustand. Diese Urerfahrung der Einheit unter allen Seelen erzeugt das Gefühl der Zugehörigkeit zum Universum im Sinne einer Verbundenheit zur Mitschöpfung. So etwa wie eine Geschwisterlichkeit, die sich auf alle Wesen ausdehnt. Das ist es, was Freud ein ozeanisches Gefühl nannte, eine Verbundenheitserfahrung. In dieser Erkenntnis enthebt man sich der Einzelliebe und gelangt zu einer ständig anhaltenden Grundhaltung von allumfassender Liebe. Friedrich Rückert drückte das 1836 in Weisheit des Brahmanen folgendermaßen aus: Mit Einzelliebe, wer beginnet zu verschwenden, den Schatz des Herzens wird mit Eigenliebe enden. All Liebe sei es, die zuerst das Herz erfüllt, aus deren Zauberduft sich Einzellieb enthüllt. Die Einzelliebe blüht und welkt, der Traum sinkt nieder, und wie am Anfang steht am End all Liebe wieder. All Liebe zur Natur, zu jeder Kreatur, zu Gott und in dir selbst, zu jeder Gottesspur. Eine andere Deutung dieses Verses ist, dass die Seele nicht nur ihre individuellen Geschwister jenseits aller karmischen Situationen, in welche sie sich befindet, sieht, sondern auch den Paramatma erschaut. Die individuellen Seelen sind unzählig viele, doch der Paramatma ist nur einer. Chaitanya Charitamrita 1.2.19. So wie die eine Sonne sich in zahllosen Edelsteinen widerspiegelt, so manifestiert sich Sri Govinda als Paramatma in den Herzen aller Lebewesen. Wer ihn schaut, sieht mit der Sicht der Einheit. Ein noch tieferes Verständnis von Einheit hat die Seele in Gottes Liebe. Es gibt zwei Arten des Einsseins. Vastu Ekatva. Einheit in der Substanz, Einheit im Sein. Völlige und endgültige und irreversible Aufhebung der Individualität, Verschmelzung mit dem Brahman. Das wäre die Erfahrung von Friede, da alle Konfliktmöglichkeiten ausgeschaltet sind. Dharma Ekatva. Einheit in der Bestimmung, Einheit in der Ausrichtung. Wenn zwei ewige Wesen, Gott und die Seele, ewiglich konfliktlos in einem Austausch stehen. Es besteht aufgrund der Einheit keinerlei Spannung. Das ist die Erfahrung von Liebe. Liebe ist Einheit, die die Vielfalt beinhaltet. Dharma Ekatva beinhaltet Friede. nicht der Friede unbewussten Hindämmerns oder selbstzufriedener Trägheit, nicht den Frieden, sich selbst nicht kennend, Unwissens und schwere Gleichgültigkeit oder trägen Abschaltens und einfach nicht mehr mögens, sondern der Friede der vollkommenen Übereinstimmung mit Krishnas Plan, den Frieden des ganzheitlichen Erwachens, des Verschwindens aller Schatten, den Frieden weit jenseits der erlebten persönlichen Biografie und jenseits aller Gedankenströme. Dieser ist die Grundlage der Liebe. Die ewige Unterscheidung zwischen der Seele und dem Isha, dem Urgott, von welchem im vierten Vers gesprochen wurde, bleibt auch nach der Befreiung von aller Täuschung bestehen, da liebevoller Austausch der Urgrund aller Existenz ist. Wie kann in der Seele noch Gram oder andere kleine Alltagsgefühle übrig bleiben, wenn ihre Aufmerksamkeit in der Einheit der Liebe ständig auf das höchste Eine gerichtet ist? Klage und Verwirrung beruhen auf dem Prinzip, dass man Gegnerschaft, Kontroversen und Streit wahrnimmt. Wettkampf, Konkurrenz und Wettbewerb funktionieren nur, wenn man in einem selbstischen und immer auch rücksichtslosen Ich-Verständnis lebt, welches glaubt, für sich selber mehr herausholen zu müssen. Diese Neigung stammt aus dem verminderten Selbstwertgefühl, das denkt, letztlich in dieser Schöpfung zu kurz zu kommen. Wer aber die Aufmerksamkeit auf die Einheit, den Austausch der Liebe zwischen Gott und seinen ewigen Teilchen lenkt, für den gibt es das Prinzip Verlust nicht mehr. Da es nun um die Erfreuung Gottes geht, ist Freude und tiefe Erfülltheit die Grunderfahrung, wenn eine andere Seele dies besser zu tun vermag. Auf diese Weise sind Sorge und Klage die beiden Symptome, dass man außerhalb der Wirklichkeit sein Leben fristet, inexistent geworden. Die erwachte Seele, die nicht mehr den Zank zwischen den Vereinzelten sieht und sich selber immer getragen fühlt und nie wieder einhängt in Kummer, Sorge und Verwirrung, kann nur noch staunen über die Wunderbarkeit göttlicher Wirklichkeit, die sich hinter dem Schleier verbarg. Staunen heißt, das vertraute Haus des Alltags zu verlassen und eintreten in das fremde, unbekannte Land, das zugleich erschreckt und fasziniert. Man ist offen für die Überraschung, für die Entgrenzung. Der Mensch, der zu staunen beginnt, wird buchstäblich entsetzt, verliert den vertrauten Boden unter den Füßen und erspürt Hintergründe hinter den Dingen. Der staunende Mensch erahnt einen tragenden Grund in allem. Die Existenz von allem ist in höchstem Maß erstaunlich und nicht selbstverständlich. Es versteht sich nicht von selbst, sondern nur von Krishna her, den wir nie ganz begreifen und fassen können, der immer Geheimnis bleibt. Wer von ihm angerührt wird, der verstummt in Staunen. Deshalb ist Staunen auch etwas ganz anderes als das oberflächliche Verwundertsein, welches nur eine momentane Aufhellung in der Stumpfheit des Gewöhnlichen ist. Bhagavad Gita 7.16. Das Staunen ist eine Art des Weltverständnisses. Man kann die Welt als reduktionistisches Faktum betrachten, gesehen aus der zweckbestimmten, zugreifenden Perspektive. Das hinnehmende, empfangende Schauen entdeckt in ihr die ewige Zier und erfährt sie als Krishnas überwältigendes Geheimnis. Das Staunen führt in den unermesslichen Bereich menschlichen Empfindens und Erlebens, eben in die Nähe Krishnas. In seiner Gegenwärtigkeit wird alles, und jeder Anlass zum Staunen. Die Welt verliert die Traurigkeit der seichten Oberflächlichkeit und schnellen Ergründbarkeit. Rasi, Sarash, Chamatkaro, Yamvina, Raso, Rasa. Die Grundlage von Rasa, der Freude der Gottesliebe, ist Erstaunen. Alankara, Kaustuba, 5, 7. Die Verse 6 und 7 beschreiben eine Seele in Gottesliebe. Im Bhagavatam 11.2.45 heißt es: Jemand, der seine liebevolle Stimmung der Gottesliebe reflektiert in den Herzen aller Wesen sieht und all diese auch aufgehoben und geführt von Krishna sieht, nennt man einen Uttam Bhakta, eine Seele in Gottesliebe. Der fortgeschrittene Bhakta, der in diesem Vers beschrieben wird, sieht die Stimmung seines Herzens in seiner gesamten Umgebung und in allen Wesen reflektiert. Die Gopis in Vrindavan klagen. Danya Sma Muda Gatyo, Bhagavatam 10.21.11. Wir sind nicht so vom Glück gesegnet wie diese Rehe im Wald. Ihre Natur gemäß sind sie ganz scheu, doch sie haben alle Zurückhaltung aufgegeben und tauschen nun durch das Medium ihrer Blicke innige Gefühle mit Krishna aus. Wir vermögen unsere Natur nicht auf die gleiche Weise zu überwinden, wie es diese Rehe tun. Vielleicht dürfen wir in unserer kommenden Geburt auch als Rehegeburt nehmen und werden dann die Gelegenheit von Krishnas Nähe haben dürfen. Wenn die Kühe Krishnas Flötenspiel hören, vergessen sie ihre Tätigkeit des Kauens. Gebannt lauschen sie nur noch und das Gras bleibt ihnen im Munde stecken. Die Kälber unterlassen das Trinken der Muttermilch, sodass der weiße Milchstrom aus ihrem Mund sich mit den Tränen der Sehnsucht vermischt. Still stehen sie und umarmen Krishna im Inneren ihres Herzens. Die Gopis nehmen all dies aus der Ferne wahr durch Bhav Netra, den Augen der Liebe. Sie denken, dass schon all diese Tiere ihre Bestimmung und ihr natürliches Verhalten hinter sich gelassen haben und nur noch sie nicht losrennen dürfen auf ihn hinzu. Die Liebe der Kühe und Rehe ist nicht so brennend wie die der Gopis. Doch ihre eigene Gottesliebe sehen sie reflektiert in allen Wesen um sie herum. In den Wesen, die sie umgeben, sehen sie ihre eigene brennende Liebe zu Krishna gespiegelt. Von der Welt her gesehen, also unter dem Einfluss der Maya, scheinen die Welt und die Seelen darin dem Dienste Gottes abgewandt zu sein. Die materielle Welt erscheint als Manifestation der Vikarshan Shakti, der Ausblendungskraft Gottes, die ihn selber verborgen und unerkannt bleiben lässt. Vom Blickwinkel des Bhakta, der in diesen beiden Versen beschrieben ist, sind die illusionierende Kraft Vikarshan Shakti und Krishnas Anziehungskraft auf ihn hinzu, Akarshan Shakti, einfach eine Kraft Gottes, die je nach dem Wunsch der Seele unterschiedlich erlebt wird. Yoga Maya, Krishnas innere Energie, ist als Krishnas jüngere Schwester in Vraj geboren. Als Vasudeva ist sie in den Händen Kamsas Maha Maya, die große verblendende Kraft, verhüllende Unwissenheit. Für die Geweihten ist sie die Kraft, die Gottes Erkenntnis hervorruft. In der einheitlichen Sichtweise des Bhaktas, dass alles immer auf Krishna ruht, Bhagavad Gita 7.7, erlebt er, dass alles Krishna dient und mit ihm in Verbindung steht, einige wissend und andere unwissentlich. Das ist die Sichtweise reiner Gottes Liebe. In der Absenz von ihr sieht man nur das Wirken der Maha Maya. Und es wäre dann falsch zu sagen, dass die äußerlich existierende Welt, wie sie von der vergessenden Seele wahrgenommen wird, Krishna dient. Wenn nun ein Bhakta vom Standpunkt des Prema her die Welt sieht, so ist die Welt nicht mehr wie eine Mauer, die Gott verdeckt, sondern sie wird wie ein Fenster, durch das er Krishna erblickt sieht. Verbindung zum nächsten Vers. Wie sieht denn eine solch reine Seele den Herrn? In den Klammern sind bereits einige erklärende Kommentare eingefügt.